Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich freue mich ganz sehr, an diesem Morgen mit unter euch zu sein und die Gemeinschaft mit euch zu genießen. Letztes Jahr, im Frühjahr, da war ich zu einem stillen Tag in Niederalbertsdorf. Das liegt etwas nördlich von Zwickau, an der thüringischen Landesgrenze, ein kleines Dörfchen. Dort gibt es ein CVJM, Lebensgemeinschaft Brunnen. Und ich habe dort einen stillen Tag verbracht. Und bevor der Tag richtig losging, hatte man mir noch empfohlen, geh doch heute mal in die Kirschbaumallee. Die ist nicht weit von uns entfernt. Du gehst einfach die Straße hoch und dann piekst du links ab. Du siehst das. Und das habe ich dann auch gemacht. Das ist so ein unscheinbarer Feldweg, Kirschbaumallee. Ja, da denkt man, was weiß ich, was für eine Prachtstraße ist, aber war dann ein Feldweg, der etwas ins Tal führte. Und mit einem Mal stehen links und rechts Kirschbäume. Einer nach dem anderen. Und ihr müsst euch vorstellen, Frühling, nicht im Gebirge, sondern schon ein bisschen ja, in der fruchtbaren Ebene. Alles voller Blüten. Eine einzige Pracht. Ich weiß nicht, wie viele Bäume dort standen. Das waren bestimmt 20 Stück. Zähne links, Zähne rechts. Aber es war auch sehr skurril, sehr merkwürdig, was ich dort sah. Denn die Bäume müssen schon sehr alt gewesen sein. An jedem Baum, der dort stand, war schon zu irgendeiner Zeit schon mal was abgebrochen. Einer, der hatte scheinbar die komplette Krone schon mal verloren gehabt und da wuchs aus der Mitte, aus dem abgebrochenen Stamm, ein neuer Stamm. Der war viel schmäler als der eigentliche Stamm. Und die Krone, alles Blüten. Ein anderer, der war innen nur hohl. Also wie der überhaupt noch stehen könnte und Blüten hervorbringen könnte. Keine Ahnung, aber Blüten, die Fülle. Der letzte, der an der Reihe war, das war wie so ein gewundener Haufen. Das sah aus wie so ein Felsbrocken. Man hätte es gar nicht erkannt, wenn er nicht geblüht hätte. Ja, mit Moos überwuchert, lag einfach da wie so ein Klumpen. Und am Ende, da ragte an dem toten Holz ein starker Ast empor und er trug Blüten in Fülle. In Fülle. Und dann gab es noch einen, da hing ein Ast zur Seite, das war wie Gestrüpp, wie Reisig, ne? War Laubbaum. Ja. Wie Reisig, aber dahinter, derselbe Baum, eine Krone voll Blüten. Unvorstellbar. Also das war schon ein bisschen absonderlich, was da zu sehen gab. Ihr seht schon ein Jahr danach, ich bin auch völlig begeistert. Und als ich das damals so in den Blick nahm, da habe ich mich wirklich gefragt, auf was siehst du eigentlich? Auf was blickst du? Auf das Abgestorbene? Auf das Verkrüppelte? Ja, das war ja unübersehbar. War ja da. Und das zog meine Blicke auf sich. Ich könnte heute sonst nicht davon erzählen. Aber auch das andere, das war ja kaum zu fassen. So eine Blütenpracht. Je länger man das ansah, da blühte man selber auch auf. Auf was sehe ich? Wohin geht mein Blick? Wo bleibt er hängen? Und je nachdem, wo er hängen bleibt, das werde ich dann auch so bewerten. Ich kann freilich zu den Bäumen sagen oder über diese Bäume, naja, ne, guck das nochmal an. Ja. Der hat die längste Zeit, die gute Zeit hinter sich. Ne? Das dauert nicht mehr lange, da ist das tot. Ist er jetzt schon tot? Guck das doch an. Oder ich kann sagen, schau mal, das wahre Leben, das wahre Leben. Es grenzt an Unglaublichkeit, was ich da sehen kann. Könnt ihr euch ja mal aufmachen, an einem freien Tag, ja, fahrt ihr mal nach Niederalbertsdorf hoch, werdet ihr schon finden. Würde ja jetzt wieder blühen. Ne? Oder wartet mal noch eine Woche. Dann. Unglaublich, aber es war ja zum Glauben, man hat es ja gesehen. Und dann habe ich mir sagen lassen, die blühen wirklich jedes Jahr wieder neu. Kannst dich darauf verlassen. Sie trotzen mit ihrem Leben den Stürmen des Lebens. Also Niederalbertsdorf da oben, wo die Lebensgemeinschaft ihr Areal hat, das liegt auf so einer Höhe, so einer Richtung Kuppe. Dort pfeift der, nicht nur der Fuchs, dort pfeift der Wind. Ne? Also da ist eigentlich immer Wind. Na, liebe Geschwister, auf was blicken wir? Wenn wir mal nicht gerade Kirschbäume angucken. Unser Leben. Auf was blicken wir? Im Psalm 25, da heißt es, da betet David, meine Augen stets zum Herrn. Oder ein bisschen ausführlicher, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Ja, heute Morgen, ich weiß nicht, wie du heißt, du hast uns das ja, ne, gesagt, guckt hin. Dort muss unser Weg hingehen. Wir haben es vor uns gebetet, selbst im Tal der Todesschatten. Ich sage mal so, das fällt uns schwer. Aber dort muss unser Blick hingehen. Im Angesicht der Feinde. Im Angesicht der Feinde. Nur kann ich auf die Feinde blicken oder auf meinen Hirten. Kann ich wählen. Ja. Was soll uns prägen? David wusste, auf das, was ich blicke, das wird mich prägen. Man kann das auch ganz konkret fragen. Ne? Will ich auf die Bedrängnisse in dieser Welt blicken? Gibt es persönlich, aber wir wissen auch, es gibt es auch ganz global, kommt immer näher an uns ran. Gerade haben wir vielleicht wieder ein bisschen Pause, üben uns in Vergesslichkeit. Aber die nächste Bedrängnis wird kommen. Nachrichten gibt es genug. Und die rufen im Minutentakt, schau her! Schau her! Ich habe mein Smartphone jetzt in der Tasche gelassen, ne? Da hätte ich es jetzt rausgeholt, da hätte ich es hochgehalten. Ne? Schau her! Dagegen hat David eine andere Entscheidung getroffen. Meine Augen sind stets auf den Herrn. Denn er wird meine Füße aus dem Netz herausziehen. Das ist eine verrückte Blickrichtung. Weg von den Nöten dieser Welt. Und ich habe uns, um den richtigen Blick wieder einzunehmen, für uns heute Morgen einen Text herausgesucht aus dem ersten Buch der Könige, im 19. Kapitel. Übrigens war ich letztens zu einem Jugendabend, da haben sie mich gefragt, sag mal, Andreas, hast du eigentlich eine Marotte? Habe ich gesagt, ich bin kein spontaner Mensch, die Frage kam spontan, keine Chance gehabt, eine Antwort zu geben. Ne? Aber zu Hause ist mir es dann eingefallen, ich habe wirklich eine Marotte. Immer dann, wenn ich in die Versammlung der Geschwister komme, eingeladen werde, so wie heute Morgen bei euch, sage ich, also ich habe jetzt einen gesehen, der hat sein Schwert gerade genommen, ne, in der Hand genommen, also seine Bibel. Der Rest ist ein bisschen mickrig da gerade, ohne Schwerter ausgezogen heute früh. Ja, ich weiß, das ist nämlich der Verwöhnung der Gemeinde. Weißt du, zu was soll ich meine Bibel mitbringen, wird mir doch alles so, ne, hingehen. Meine Marotte ist, Leute, ihr müsst eure Bibeln dabei haben, wenn ihr in die Versammlung kommt. Ihr müsst doch prüfen, was der da vorne steht, erzählt. Wie wollt ihr das machen ohne Wort? Das ist meine Marotte. Ja. Ich komme irgendwann wieder. So, jetzt lese ich uns aber. Ihr habt Schlachter, ich lese neue evangelistische Übertragungen. Ihr habt vielleicht noch was anderes da. Wir finden zueinander. König Ahab erzählte seiner Frau Isebel alles, was Elia getan und wie er die 450 Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Jawohl, im Originaltext, wie er sie geschlachtet hatte. Da schickte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten: Die Götter sollen mich strafen, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht einem von ihnen gleichmache. Als Elia das sah,
wird hier übersetzt, ja, genau, auch.
Als er diesen Blick einnahm, kann man sich fragen, was er da gesehen hat. Der hat ja eine böse Botschaft ausgerichtet. Ne? Aber als Elia das sah, lief er um sein Leben. Als er nach Beersheba kam, das zu Juda gehörte, ließ er seinen Diener dort zurück und ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte zu sterben. Jetzt ist es genug, Jahwe, sagt er. Nimm mein Leben von mir. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich hin und schlief unter dem einsamen Ginsterbusch ein. Da rührte ihn auf einmal ein Engel an und sagte: Steh auf und iss. Und als Elia sich umschaute, da sah er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Stein gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel Jahwes kam noch einmal und weckte ihn und sagte: Steh auf und iss. Du hast einen weiten Weg vor dir. Er erhob sich, aß und trank und machte sich auf den Weg. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch gehen konnte, bis er zum Gottesberg Horeb kam. Er ging in die Höhle dort und legte sich schlafen. Plötzlich kam das Wort Jahwes zu ihm: Was machst du hier, Elia? Mit ganzem Eifer habe ich mich für Jahwe, den allmächtigen Gott, eingesetzt, sagte er. Die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben, nur ich allein. Und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sagte Jahwe: Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor mich hin. Pass auf, Jahwe wird an dir vorübergehen. Da kam ein heftiger Sturm herauf, der Felsen aus den Bergen riss und vor Jahwe zerschmetterte. Doch Jahwe war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebt die Erde, aber Jahwe war nicht im Beben. Nach dem Erdbeben ein Feuer, doch Jahwe war nicht im Feuer. Nach dem Feuer der Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit dem Mantel und stellte sich in den Eingang der Höhle. Da fragte ihn die Stimme: Was tust du hier, Elia? Er sagte: Mit ganzem Eifer habe ich mich für Jahwe, den allmächtigen Gott, eingesetzt. Denn die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben, nur ich allein. Und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sagte Jahwe zu ihm: Geh den Weg durch die Wüste wieder zurück. Geh bis nach Damaskus und salbe dort Hazael zum König über Syrien. Dann sollst du Jehu, den Enkel Nimschis, zum König über Israel salben und schließlich Elisa ben Schafat aus Abel-Mehola zum Propheten an deiner Stelle. Wer dem Schwert Hazaels entkommt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisa töten. Ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, die sich nicht vor Baal hingekniet und sein Bild nicht geküsst haben. Soweit unser Text heute Morgen. Ein erstes, der Blick auf diese Welt. Vielleicht wisst ihr es, vielleicht müsst ihr es auch nochmal nachlesen, Elia hatte ja bewegende Jahre hinter sich. Jahre, das können wir wirklich so einschätzen, die durchaus stetig herausfordernd waren. Stets. Aber diese Jahre haben nur eines zum Vorschein gebracht, man liest es im Kapitel vorher im Vers 39. Jahwe allein ist Gott. Jahwe allein ist Gott. Und wisst ihr, das ist unser Gott. Unser Gott, so beten wir ihn an. Im Namen Jesu und unter Kraft seines Geistes. In diesem Namen beginnen wir jeden Gottesdienst. In diesem Namen versammeln wir uns. Das ist der Grund unserer Versammlung. Jahwe, er allein ist Gott. Und wisst ihr, wir haben vielleicht nicht solche Manifestationen wie der Elia auf dem Berg Karmel erlebt. Aber auch wir haben Gott erlebt. In der Geschichte zum Beispiel. Einige von uns vielleicht sogar am 14. Mai 1948. Bald ist es wieder soweit, 75 Jahre. Da ist der Staat Israel neu gegründet worden. Ein Wunder Gottes. Gott hat sich verherrlicht. Er hat bewiesen, er allein ist Gott. Und viele von uns heute Morgen haben dann eine weitere Manifestation Gottes erlebt, am 9. November 1989. Als die kommunistische Diktatur der sogenannten Deutschen Demokratischen Republik zerbrach. Da haben wir gemeinsam erlebt, Gott ist allein Gott, er allein. Und heute Morgen erleben wir alle gemeinsam die erlebbare Gegenwart Gottes. Gott mitten unter uns. Was sollten wir sonst hier tun? Wenn Gott nicht da wäre. Die Gemeinschaft unter uns. Gott unter uns. Und unser Leben bleibt auch immer wieder herausfordernd. Vielleicht aus unserem Empfinden besonders die letzten Jahre, auch wenn wir das gerne vergessen und verdrängen wollen. Aber wir dürfen erleben, Jahwe, er allein ist Gott. Er allein. Er hat sich nicht geändert. Nun, es ist aber kein Geheimnis, nachher müssen wir wahrscheinlich alle wieder durch diese Tür nach draußen. Und vielleicht geht es uns dann da draußen manchmal so, zumindest gefühlt, ein wenig wie Elia. Da draußen wird uns was vor Augen geführt, von dem wir Angst bekommen. Angst bekommen können zumindest. Die Welt da draußen ist wahrhaft lebensunfreundlich. Vielleicht ist unser Leben jetzt gerade momentan nicht direkt bedroht, aber irgendwie ist die Angst zumindest greifbar nahe. Elia hatte einen grandiosen, großartigen Glaubenssieg vollbracht. Er hatte sich standhaft erwiesen. Konsequent, echtes Gottesvertrauen, ein wahrhaftiger Sieg gegen die Verführung, gegen Religiosität, gegen Beliebigkeit. Gottes Volk wurde gereinigt. Der Fokus, also die Blickrichtung wieder aufgezeigt, Jahwe, er allein ist Gott, er allein. Und die Dürre im Land schien ein Ende zu haben. Wer das liest, der möchte meinen, nun könne dieser treue Knecht Gottes mal durchatmen. Endlich geschafft. Endlich haben wir es hinter uns. Aber das Gegenteil ist der Fall. Kann es sein, dass wir das kennen? Dass du das kennst? Dass du dir sagst, es müsste doch mal vorbei sein. Dieses elende Kämpfen. Es müsste doch mal vorbei sein, dass man ständig für den Herrn streiten muss. Das Banner hochhalten. Die müssen es doch mal erkennen. Es müsste doch mal vorbei sein mit diesen Machtspielen der Regierenden. Mit diesem übers Volk bestimmen wollen. Es müsste doch mal vorbei sein mit diesem sinnlosen Krieg führen. Das müsste doch mal jeder gecheckt haben. Es müsste doch mal vorbei sein. Aber ich kann euch verraten, liebe Geschwister, solange diese Welt bestehen wird, wird der Feind Gottes, der Fürst dieser Welt, seine finsteren Machenschaften mit jeglicher denkbaren und undenkbaren rücksichtslosen Methode ausführen. Der Feind kämpft niemals fair. Er kämpft ohne Regeln. Der hat ja nicht irgendwann mal genug. Er sagt, die Dorfchemnitzer, jetzt machen die schon wieder Evangelisation. Kinderbibeltage her oder Lego-Tage. Oh, lass es. Niemals. Der Feind hat nur ein Ziel. Das Leben an sich und jedes einzelne Menschenleben zu vernichten. Und es wäre hochspannend, sich mal intensiv mit dem Leben der Isebel und auch mit dem Ahab zu beschäftigen und über den Geist, der diese Menschen antreibt. Denn das ist ein immens gefährlicher, finsterer, dämonischer Geist, der auch heute in unserer Zeit offen zutage tritt. Völlig offen. Aber unser Fokus muss heute ein anderer bleiben. Die Finsternis jedenfalls fackelt nicht lange und macht den Knechten Gottes klar, dass nichts auf dieser Welt kampflos aufgegeben wird. Und am besten funktioniert es, wenn du Angst um dein Leben bekommst. Das kann wirklich die Angst sein, die Angst, dass du stirbst oder sterben kannst. Es gab Leute, die immense Todesangst die letzten 3 Jahre hatten. Angst zu sterben. Ich frage mal so in die Runde. Kannst du sterben? So ein Blödsinn. Jeder Mensch. Jederzeit. Aber wisst ihr, wer schon hier im Leben gestorben ist? Und stattdessen der Herr Jesus Christus in ihm lebt. So wie wir das durch diese Lieder ja bezeugen. Der weiß, er wird leben, selbst wenn er irdisch stirbt. So einfach. Das ist die Wahrheit über einem wahrhaftigen Christenleben. Das Problem ist bloß, wir haben uns gut eingerichtet. Und das wollen wir nicht aufgeben. Jedenfalls habe ich mich gut eingerichtet. Bin ja ganz ehrlich. Und dann zwickt es, wenn ich merke, das könnte ich verlieren. Inklusive meinem Leben. Haben uns ganz schön eingerichtet, die letzten 30 Jahre. Aber erinnert euch doch, was Jesus sagt. Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Haben wir das alle vergessen? Habt keine Angst mehr, dass ihr euer Leben verlieren könnt. Entweder seid ihr schon gestorben, geistlich, dann werdet ihr leben. Oder Gott lädt heute ein, endlich dieser Welt zu sterben und damit zu leben. Halleluja. Auf was willst du blicken? Was soll dich prägen? Deine himmlische Heimat? Deine himmlische Heimat? Oder deine irdische Übergangszeit? Hat mir jemand ein Bild dazu gebraucht, ne? Unsere irdische Übergangszeit, die ist so lang, wie wenn du hier drüben das Fenster aufmachst und hier, und dann fliegt der Vogel hier drüben rein und fliegt drüben wieder raus. Und das, wo er durchgeflogen ist, das ist die irdische Lebenszeit. Aber wir denken anders, ne? Aber die Angst, das Leben zu verlieren, äußert sich ja noch ganz anders. Der Feind Gottes versetzt uns in andere Verlustängste. Der Verlust unseres Wohlstands, der Verlust unserer Gesundheit, der Verlust unserer Freiheit, der Verlust unserer Identität. Glaubt mir, der Feind weiß immer, mit was er uns Angst machen kann. Gottes Wort ist ein großes Zeugnis, und ich denke, da erzähle ich heute Morgen nichts Neues, dass Menschen Angst um ihr Leben haben. Unsere Schrift ist ein großes Zeugnis dafür. Deshalb gibt es in unseren Bibeln einen Satz, der wahrscheinlich mit am häufigsten vorkommt und den immer nur Gott selber spricht. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Fürchte vielmehr Gott. Sprich, nimm ihn ernst. Jedenfalls ernster als diese Welt und das, was diese Welt alles anbietet und ausspuckt. Aber ich bin ganz ehrlich vor euch heute Morgen, das ist nicht so einfach, wie ich das von hier vorne ausspreche. Der Feind macht viel Lärm. Wir sagen zu Hause, der scheppert wieder ganz schön. Na, ihr versteht das, ne? Der scheppert, der macht Lärm. Wir haben erst letztens vor einer anderthalben Woche eine finstere Auseinandersetzung gehabt. Da stand der Feind wirklich in Person vor unseren Kindern, die alleine zu Hause waren. Vollmaskiert, bandagierte Fäuste. Und bloß weil unsere Großen zu Hause waren, die über 20 Jahren, haben die den überwältigen können. Nun gehört er da irgendeiner linken Riege an, die quasi rumherziehen und rumherschlagen, wisst ihr, wir haben Angst. Ich bekenne euch das heute Morgen. Da hast du Angst um deine Kinder. Von jetzt auf da. Die sind dann eingezogen worden, ne? Die hatten damit gar nichts zu tun. Da war auf der falschen Baustelle unterwegs. Nach einer anderthalben Woche haben wir wieder Frieden bekommen. Durch Gott, unseren Herrn. Aber erstmal hast du eine Erschütterung, die suchst du dir nicht raus. Und wir suchen die uns alle nicht raus. Der Feind scheppert. Elia läuft um sein Leben. Ist euch aufgefallen, im Übrigen, um sterben zu wollen? So absurd und so verdreht und paradox ist oft unser Leben. Der läuft um sein Leben, um sterben zu wollen. Der läuft mindestens 180 Kilometer in südlicher Richtung nach Beersheba, der südlichsten Stadt von Juda. Und damit hat er das Herrschaftsgebiet von Ahab und Isebel lange verlassen. Aber an seiner Reaktion merken wir, die Angst hat er nicht losbekommen. So ist es oftmals, wir wollen uns ablenken, davonlaufen. Aber schaffen sie es nicht. Aus seiner Sicht war alles nur noch sinnlos. Er war niedergeschlagen, einsam, erschöpft. Am Ende. Es ist genug, sagt er. Eigentlich besser übersetzt. Es ist mir alles zu viel. Kennst du das? Hast du das vielleicht selber schon mal gesagt? Es ist mir alles zu viel. Es ist mir alles zu viel. So, gut. Das ist unser Blick, der irdische. Jetzt müssen wir mal einen anderen Blick einnehmen, ne? Sonst gehen wir ja depressiv raus. Das Zweite, der Blick auf diese Welt. Gottes Blick auf diese Welt, entschuldigt, Gottes Blick. Es gibt Kinderbücher, die mit einem wunderschönen Effekt arbeiten. Da ist eine bedruckte, farbige Folie, ist alles ein bisschen klein jetzt für euch, aber ich erkläre es auch ein bisschen. Und dahinter, hinter dieser farbig bedruckten Folie, ist ein schwarzer Hintergrund. Und dann bekommen die Kinder sozusagen Aufgabe, auf Entdeckungsreise zu gehen. Und sie bekommen dafür zum Beispiel eine flache Pappscheibe in Form der Taschenlampe. Und diese Pappscheibe, ja, ihr seht schon, wenn ihr auch nicht viel erkennt, aber ihr seht, dass es hell und dunkel wird, ja, werden plötzlich Dinge sichtbar. Ja. So, ich mache euch das mal noch ein bisschen anders sichtbar. Da. Also hier auf der, zum Beispiel auf der Seite steht dann so, was du alles suchen sollst, ne, die deine Aufgabenbeschreibung. Und hier mit dieser Pappscheibe, ja, so, kann man da reingehen und dann kann man sich auf die Entdeckungsreise machen. Und je nachdem, wo man sozusagen seine Pappscheibe dann leuchten lässt, hier sieht man zum Beispiel ganz gruselige Dinge. Also für manche ist das ja schon gruselig, wenn da eine Spinne erscheint oder so, ja, oder irgendwelche Würmer oder so. Ja, noch mehr Spinnen. Aber es gibt natürlich auch schöne Dinge hier zu entdecken. Blüten und Schmetterlinge und so weiter und so fort. Ja. Dem Ganzen kann man ein Ende bereiten, indem man Folgendes tut. Erstmal kurz vorbereiten. So, man nimmt ein weißes Blatt. So, genau. Weißes Blatt. Und das steckt man dann zum Beispiel Kummel. Das hängt ja auch an der Taschenlampe, jetzt wissen wir. So. Entschuldigt, hätte vorher üben sollen. So. Genau. Dem Ganzen kann man ein Ende setzen, indem man einfach ein weißes Blatt Papier einschiebt. Ja? Und das Buch offen ist. So. Dann kann man alles erkennen. Die Frage ist, im Bilde gesprochen, wenn überhaupt, ist unser Leben vergleichbar mit dieser Papptaschenlampe. Ja? Und wir fuchteln dann so ein bisschen rum. Eigentlich wollte ich so Gemälde aus dem grünen Gewölbe mitbringen. Aber es wäre ein bisschen aufwendig gewesen, versteht ihr? Aber da gibt es ja auch solche großen Darstellungen von biblischen Bildern und so. Ne? Und dann hast du unten immer mal ein paar Totenköpfe rumrollen und so. Und dann gucken wir auf all das finsteren Dinge. Und das Eigentliche verpassen wir. Auf was blicken wir? Auf die gruseligen Dinge? Keine Frage, die sind da. Und wir können auch nicht wie die kleinen Kinder, ne, die Augen zuhalten und dann sagen, nun sind sie weg. Ja. Aber wisst ihr, wer nur auf die gruseligen Dinge dieser Welt starrt, der wird an diese Dinge gebunden, gefangen. Und sie werden dein Leben niederdrücken. Du wirst irgendwann lebensunfähig und du sagst dir, es wird mir alles zu viel. Gottes Sichtweise, ja, ist vergleichbar, mit diesem weißen Hintergrund. Gottes Sichtweise. Der sieht das ganze Gemälde, das ganze Bild. Nicht nur das Grausame. Oh ja, Gott sei Dank. Er sieht auch das Grausame. Aber er sieht viel mehr. Und die Frage ist, ob wir ihm vertrauen, dass er alles im Blick hat. Viel mehr, als wir jemals sehen können und sehen werden. Ab und zu sitze ich sogar bei mir zu Hause im Gottesdienst. Und da stand mal ein Prediger, der hat gesagt, wisst ihr, wir verfolgen die Nachrichten. Wir verfolgen die Nachrichten. Und irgendwann verfolgen sie uns. Und so ist es. Wir decken uns permanent ein mit Nachrichten. Das ist unser Fokus. Darauf richtet sich unsere kleine Papptaschenlampe. Aber gute Nachrichten. Die gibt es nur hier. in Gottes heiligen Wort. Und damit Elia wieder gestärkt wird, wieder Gottes Blick einnehmen kann, zuversichtlich wird, gewiss wird, unverzagt, da muss der Elia durchaus einen weiten Weg gehen, der auch noch Zeit in Anspruch nahm. Aber als erstes wird Elia durch einen Boten Gottes gegründet in ursprünglichen, lebenserhaltenden und notwendigen Dingen. Schlafen, essen, trinken. Wird leider nochmal wiederholt. Ja? Schlafen, essen, trinken. So ein wichtiger Fokus. Und dann muss Elia sich auf den Weg machen. Den Weg, um Gott zu begegnen. Ihn wieder in den Blick zu bekommen. Das, was Elia und dir und mir wirklich hilft und was wir am dringendsten brauchen, ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ja, die kann sich manchmal sehr spontan und überraschend begeben, aber oftmals ist es ein Weg dorthin. Und das braucht Zeit. Da sind Schritte nötig. Das kostet Kraft. Elia ging 40 Tage durch eine Wüste. 40 Tage. Circa 430 Kilometer hin zum lebendigen Gott. Und wisst ihr, manchmal braucht es diesen langen Weg durch eine innere oder äußere Wüste, damit wir wirklich dem lebendigen Gott begegnen und unser Blick sich wieder auf ihn fokussiert, wieder auf ihn richtet. Denn in dieser Wüste ist bald nichts mehr da, was uns ablenkt oder abzieht. Da ist Stille. Kein Fernseher, keine sozialen Netzwerke, keine News. Wie wollen wir Gottes Absichten sonst für unser Leben, für seine Gemeinde erkennen? Gesegnet ist der Mensch, der erkennt, dass uns Wüstenwege dorthin bringen, dass wir wirklich nur noch von Gott das Entscheidende erwarten und nur noch die Begegnung mit ihm suchen. Ein Geschäftsmann hat mal zu mir gesagt, im Blick auf die Gemeinde: Ich denke, wir sollten nur noch von Glauben reden, wenn es um Dinge geht, die wir ohne Gott nicht machen könnten. Gott wartet jedenfalls auf uns, so wie er auf Elia gewartet hat. Und Gott erträgt es, wenn wir ihm unseren Blick auf diese Welt ihm erzählen, das ausbreiten, auch was uns Angst macht. Auch wenn es sein kann, wie bei dem Elia, dass Gott überhaupt nicht auf unser Empfinden antwortet. Ist euch das mal aufgefallen? Bei Elia antwortet Gott jedenfalls nicht darauf. Weder beim ersten noch beim zweiten Mal. Und dennoch, Gott antwortet. Und ich bin mir zutiefst sicher, er tut es auch heute, beziehungsweise will er das. Die Frage ist, ob wir so zu ihm kommen, den Fokus wieder auf ihn richten. Als damals im Frühjahr 2020 unsere Welt durcheinander geschüttelt wurde, da habe ich begonnen, Gott zu fragen, was ist denn jetzt wichtig? Und er hat mir klar und deutlich geantwortet. Er hat deutlich gemacht: Sucht mich. Sucht nicht nach Lösungen. Sucht nicht nach Antworten. Sucht nicht nach eurem alten Leben oder dem, was ihr mit Leben meint. Nein, er hat gesprochen: Sucht mich. Elia hat sich auf diesen schlichten und einfachen, aber auch langen Wüstenmarsch eingelassen. Und er bekam dadurch eine neue Perspektive in Todesangst. In Todesangst. Er bekam kaum Antworten auf das, was ihn wirklich bewegte. Aber er bekam am Ende aufgezeigt, was Gottes Absichten für ihn und die nächste Zeit waren. Und wisst ihr könnt es nachlesen. Alles trat genau so ein, wie Gottes Sicht auf seine Zeit und Welt war. Meint ihr wirklich, dass das heute anders ist? Niemals. Niemals. Was ist also zu tun? Heute Morgen. Wenn du Frieden brauchst, obwohl die Welt um dich herum tobt, wenn du Freiheit des Lebens suchst, obwohl weiter alles Irdische beschnitten wird, wenn du die Wahrheit liebst in einer Welt, die der Verführung verfällt, dann gibt es nur eine einzige Antwort. Jahwe. Er allein ist Gott. Er allein. Scheue nicht den Weg durch die Wüste, wie lange er auch anhält. Suche Gott. Suche die Stille. Suche nach seiner Antwort, nach seinem Wort, in seinem Wort. Und erwarte. Erwarte Weisung von ihm. Übrigens habe ich noch eine zweite Weisung in den letzten 2 Jahren bekommen und sie lautete wie bei Elia: Kehre um. Tue Buße. Ich habe mich als rechtschaffender Christ, habe ich mich am Ende gefragt: Herr, was soll ich denn verkehrt gemacht haben in meinem Leben bisher? Aber ich habe erkannt, wo ich Gott aus den Augen verloren habe. Wo ich das Meine gesucht habe, nicht das Seine. Weil ich meinen ganzen Fokus auf die irdischen Dinge gesetzt habe. Aber wisst ihr, wer bereit ist, diesen Weg zu gehen, der wird Elia wie Elia merken: Ich bin nicht allein. Gott sei Dank. Wer bereit ist, diesen Weg zu gehen, der wird erkennen, was Gottes Wahrheit entspricht, und er wird vielleicht sehen, wie sich Gottes Verheißungen vor den eigenen Augen erfüllen. Erfüllen werden sie sich, ganz gewiss. Das biblische Zeugnis dafür ist eindeutig. Nur ein Narr, der nicht daran glaubt. Wer bereit ist, diesen Weg zu gehen, dessen Fokus wird sich in dieser Welt ändern. Weil er Gott ernst nimmt. Am Ende wird Elia leben. Scheinbar angstfrei und ermutigt. Gott wird sich aber an ihm verherrlichen und die gottlose und dämonische Isabel wird von Gott grausam gerichtet. Am Anfang der Geschichte war es umgedreht, oder? Weil er auf etwas Falsches sah. Und so wird es auch am Ende dieser Weltenzeit sein. Gottes Knechte werden leben und verherrlicht, so grausam ihnen auch zugesetzt wurde. Und alles Gottlose und damit an die Finsternis gebundene wird gerichtet, verurteilt und zunichte gemacht. Erinnert euch an den Anfang, König David betete: Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Und wer von euch diesen Blick wieder einnehmen will, ganz bewusst, trotz der Weltenängste und der Wüstenwege, der spreche nun voller Glauben: Amen. Und so beschenke uns unser himmlischer Vater nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft, dass wir durch seinen Geist innerlich stark werden, damit Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt, und wir in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet sind. Amen. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, wir loben und preisen dich über dein kostbares, lebendiges und kräftiges Wort. Danke, dass du mitten in unsere Zeit, in unser Leben hineinsprichst und wirkst. Danke, dass wir Gewissheit darüber gewinnen können, dass du regierst. Du allein bist Gott. Halleluja. Danke, dass du deine Gemeinde bis zum heutigen Tag sammelst. Und so rüste uns wieder aus für diese Weltenzeit, in der wir leben. Stärke uns. und spreche dein offenbarendes Fürchte dich nicht mitten in unser Leben. Komm mit deinem Sohn Jesus als dem Licht der Welt in diese Finsternis, damit uns hell wird und wir Mut schöpfen und Erneuerung. Vater, segne die Geschwister, die sich hier versammeln. Stärke sie in ihrem Glauben und führe sie gut durch diese Weltenzeit zum irdischen Leben. Alle Ehre sei dir. Amen.